Hellwegradio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrensache. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und in diesem Podcast gehe ich jeden Monat einer spannenden Frage aus der Landwirtschaft nach. Vielleicht ist euch in den letzten Tagen ja auch schon so der Güllegeruch in die Nase gestiegen. Jetzt im Frühling, klar, wird viel Gülle gefahren, bei uns im Kreis Soest, aber auch in ganz Deutschland. Erstmal ist Gülle kein besonders appetitliches Thema, denn Gülle ist scheiße. Also wirklich, Gülle besteht aus Tierkot und Urin, aber sie hat so einiges drauf. Gülle ist nämlich ein super Dünger für viele Pflanzen und dazu noch sehr nachhaltig. Wie so oft gibt's aber auch eine Kehrseite, denn zu viel Gülle schadet der Umwelt und unserem Trinkwasser. Deshalb wird der Einsatz von Gülle seit Jahren kontrovers diskutiert, in der Landwirtschaft, unter Wasserversorgern und in unserer Gesellschaft insgesamt. Was genau ist denn das Problem und wie lässt es sich lösen? Darum geht's in dieser Folge. Und falls ihr meint, ja, Thema Gülle, das könnte auch meine Kollegin oder meinen Freund interessieren, dann leitet diese Folge doch gerne weiter, hinterlasst eine Bewertung und abonniert diesen Podcast. Das hilft mir total. Vielen Dank euch im Voraus und jetzt geht's los. Ein sonniger Nachmittag Mitte März. Der blaue Himmel täuscht ein bisschen, denn es ist noch ganz schön kalt. 7 Grad sind es gerade mal hier in Bad Sassendorf-Beusingsen. Ich treffe Landwirt Johannes Göbel am Feldrand. Er ist 30 Jahre alt, kommt aus Lippetal und hat ein Lohnunternehmen. Das heißt, andere Landwirte können ihn und sein Team für verschiedene Feldarbeiten buchen. Gerade bringt einer seiner Mitarbeiter mit einem großen Schlepper Gärreste hier auf dem Acker aus.
Ja, Gärrest ist im Grunde genommen das Abfallprodukt einer Biogasanlage. Da sind aber immer noch hohe Düngewerte drin und dadurch ist das so wertvoll für die Landwirtschaft und für die Landwirte im Umkreis einer Biogasanlage. Ja, und Gülle ist im Grunde genommen der Kot der Schweine oder Kühe, Rinder, Bullen. Ja.
Und der kann auch direkt aufs Feld?
Genau, richtig.
Also es geht beides?
Ja, genau, das geht beides. Okay. Dient beides als Dünger.
Erstes Learning also, Gülle ist nicht gleich Gülle. Tatsächlich düngen viele Landwirte ihre Felder auch mit Gärresten oder Gärsubstrat, wie Johannes Göbel zum Beispiel. Der Gärrest ist das, was hinten aus einer Biogasanlage rauskommt, wenn man vorne zum Beispiel Mais oder Mist reinschiebt. Wie genau das funktioniert, könnt ihr in Folge 3 von Ehrensache nachhören. In der Biogasanlage entsteht dann neben Biogas auch der Gärrest als Pflanzendünger. Denn genau wie die Gülle enthält auch der Gärrest viele Nährstoffe, vor allem Stickstoff. Und der lässt Pflanzen wie Weizen, Zuckerrüben oder Mais besonders gut wachsen. Gülle und Gärsubstrat sind also wertvolle Dünger in der Landwirtschaft.
Jetzt fällt mir auf, wir stehen hier direkt am Feld und es stinkt gar nicht.
Ja, das ist der Vorteil der direkten Gülle-Einarbeitung. Im Grunde genommen wird das Gärsubstrat oder die Gülle direkt in den Boden appliziert und somit liegt es gar nicht oben auf dem Feld, muss der Landwirt nicht einarbeiten und ja, dadurch riecht es auch nicht.
Auf dem Feld vor uns fährt ein großer Traktor. Dahinter ist ein Fass befestigt und darin ist der Gärrest. Der fließt aus Schläuchen auf den Ackerboden und wird dann mit einer Scheibenegge eingearbeitet. Diese Landmaschine besteht aus so etwa kniehohen Metallscheiben, die in 2 Reihen hintereinander durch den Ackerboden pflügen.
Johannes, wir sind jetzt hier vor der, wie heißt das nochmal?
Scheibenegge.
Und hier tropft gerade das Gärsubstrat runter. Jetzt riecht's auch ein bisschen.
Jetzt riecht's, ja genau. Im Grunde genommen ist das halt der Vorteil der direkten Gülle-Einarbeitung, dass man durch die erste Scheibe den Boden wegnimmt, das Gärsubstrat hinten appliziert und hinten wieder zudeckt.
Das heißt, die ist nur ganz kurz an der Luft?
Ja, im Grunde genommen fast gar nicht.
Ja.
Das war früher anders. Vielleicht kennt ihr die Bilder noch. Manchmal sind die noch zum Beispiel im Fernsehen zu sehen. Da fährt dann ein Traktor übers Feld und hinten dran ist so eine Art Schwenkarm befestigt und aus dem spritzt die Gülle meterweit kreuz und quer übers Feld. Diese Düngetechnik, die ist inzwischen tatsächlich verboten. Denn der Stickstoff in der Gülle, der kann umliegenden Pflanzen, dem Boden und der Luft schaden. Dazu später noch mehr. Seit einigen Jahren sind die Landwirte in Deutschland deshalb verpflichtet, Gülle und Gärsubstrat bodennah auf ihren Feldern auszubringen. Zum Beispiel mit sogenannten Schleppschläuchen. Die nutzt auch Johannes Göbel hier auf dem Feld. Die Schläuche leiten die Gülle direkt vom Güllefass auf den Ackerboden. Dort wird sie dann mit der Scheibenegge direkt eingearbeitet. Beides soll dafür sorgen, dass die Nährstoffe aus der Gülle möglichst gezielt ankommen.
Und woher weißt du jetzt als Landwirt, wie viel Gülle du auf dem Feld ausbringst?
Da gibt es eine Düngebedarfsermittlung für, die muss jeder Landwirt führen, ackerschlachtbezogen. Und der Landwirt gibt mir dann an, du Johannes, ich brauche den Düngerwert, bring mir so und so viel Kubikmeter je Hektar aus.
Und wie funktioniert so eine Bedarfsermittlung?
Im Grunde genommen setzt sich die durch mehrere Faktoren zusammen. Einmal eine Bodenprobe, dadurch hat man die N-Min-Wert, hat man dort. Und,
Entschuldige, was für ein Wert?
Ein Stickstoffwert, der noch im Boden vorhanden ist im Grunde genommen. Und die Vorfrucht wird damit fließt mit ein, der Ertrag der Vorfrucht fließt mit ein. Und dementsprechend setzt sich irgendwann ein Wert zusammen, dass man einen gewissen N-Wert hat, den man düngen darf.
Außerdem gelten fürs Düngen in der Landwirtschaft Sperrfristen. Von Oktober bis Ende Januar dürfen Landwirtinnen und Landwirte keine Gülle auf ihren Feldern ausbringen. Denn in diesen Monaten ruhen die Pflanzen und nehmen auch kaum Nährstoffe aus. Außerdem könnte die Gülle auf dem gefrorenen Boden möglicherweise abfließen und umliegende Gewässer oder Pflanzen belasten. Jetzt im Frühjahr ist aber Güllehochsaison. Wie die Landwirtinnen und Landwirte an den Dünger für ihre Felder kommen, das ist dabei ganz unterschiedlich. Tierhalter, klar, die sind da im Vorteil. Sie können die Gülle aus ihren Stellen direkt auf dem Feld ausbringen und auch Bauern mit eigener Biogasanlage, die produzieren ihren Dünger in Form von Gärrest sozusagen selbst. Alle anderen müssen die Gülle von anderen Betrieben kaufen oder tauschen.
Die Landwirte liefern in der Regel irgendein Produkt in die Biogasanlage, zum Beispiel in dem Fall, denke ich mal, den Mais. Dadurch kriegen die im Endeffekt irgendwann im Laufe des kommenden Jahres dann Gärsubstrat wieder und die Landwirte bestellen mich als Lohnunternehmer und sagen im Grunde genommen, hol es bei der jeweiligen Biogasanlage und dann bringen wir die Substrate eben aus.
Die Gülle ist damit Teil eines grundsätzlich sehr effizienten Kreislaufes. Tiere fressen Pflanzen, scheiden sie wieder aus. Aus diesen Ausscheidungen kann Energie in Form von Biogas produziert werden und der Rest geht als Dünger aufs Feld für die Pflanzen, die die Tiere wieder fressen. Es klingt nach einem idealen System, aber ihr ahnt es, das ist es nicht. Denn die Gülle, vor allem zu viel davon, kann der Umwelt auch schaden.
Elas, hallo.
Guten Tag, Herr Elas. Schulze-Gabrichten hier von Hellweg Radio.
Grüß Sie, hallo.
Ein Anruf beim Umweltbundesamt. Knut Elas ist Agrarwissenschaftler und leitet das Fachgebiet Landwirtschaft beim Umweltbundesamt. Er befasst sich vor allem mit den Auswirkungen von Gülle und anderen Düngern auf die Umwelt. Schauen wir doch mal drauf. Inwiefern kann denn Gülle die Umwelt beeinflussen?
Also erstmal ist Gülle ja ein ganz vorteilhafter Mehrnährstoffdünger, der tierhaltenden Betrieben ja grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das ist natürlich erstmal ein positiver Aspekt der Gülle, wie auch alle anderen Wirtschaftsdünger. Positiv ist auch nochmal, dass bei der Produktion von Gülle ja eben keine energieintensiven industriellen Prozesse stattfinden müssen, die ihrerseits dann wieder mit starken Treibhausgas, insbesondere CO2-Emissionen, verbunden sind. Also das ist auch nochmal ein positiver Aspekt. Das Problem bei der Gülle ist, wie so häufig, die Dosis macht das Gift.
Ein Problem sei, dass in manchen Gebieten Deutschlands einfach zu viel Gülle anfalle. Dort, wo besonders viele Tiere gehalten werden, erklärt Knut Elas. Beispielsweise im Münsterland oder in einigen Teilen Niedersachsens.
Wenn Sie sich jetzt also einen tierhaltenden Betrieb vorstellen, der kann ja den Anfall der Gülle nicht vermeiden. Wenn Sie jetzt einen Betrieb haben, der relativ viele Tiere enthält, aber relativ wenig Flächen bewirtschaftet, dann haben Sie das Problem, dass er irgendwo mit der Gülle ja hin muss. Und er muss also diese Gülle jetzt auf die Flächen aufbringen. Er kann sie auch vom Betrieb weg exportieren, an andere Betriebe abgeben. Das ist allerdings in der Regel relativ kostenintensiv und wird dementsprechend häufig gerne vermieden.
Der Export von Gülle wird manchmal auch mit dem Begriff Gülletourismus beschrieben. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Landwirte mit viel Tierhaltung bringen ihre überschüssige Gülle in Regionen mit verhältnismäßig wenigen Tieren und viel Ackerbau. Hier im Kreis Soest importieren einige Betriebe beispielsweise Gülle aus dem Münsterland. Dieser Gülletourismus wird wegen der teils langen Transportwege oft kritisiert. Eine andere Möglichkeit für Betriebe, auf denen viel Gülle anfällt, ist es, den Dünger zu lagern.
Aber dadurch wird die Menge ja nicht weniger, ne? Also dadurch können sie halt die Düngung besser an den Pflanzenbedarf anpassen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber dadurch werden sie das Mengenproblem nicht los, ne? Sondern sie können sie halt lagern, aber sie müssen ja trotzdem irgendwann loswerden. Denn es fällt ja, wie gesagt, immer kontinuierlich Gülle an. Das wesentliche Problem, was wir haben mit der Gülle, ist halt einfach in der Regel in den intensiven Tierhaltungsregionen Deutschlands ein Gülle und dementsprechend ein Nährstoffüberschuss.
Und dieser Nährstoffüberschuss, also ein zu viel an Stickstoff, Phosphor oder Kalium aus der Gülle, der schade der Umwelt, erklärt Knut Elas.
Also bei der Gülle geht es insbesondere um Stickstoff und um Phosphor. Wenn Stickstoff in die Umwelt gelangt, ist das immer ein Problem. Das kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen verfolgen. Die Gewässer hatten wir schon kurz angesprochen. Also es kann Nitrat ausgewaschen werden, ins Grundwasser verlagert werden. Das schränkt die Nutzungseignung des Grundwasserkörpers zur Trinkwassergewinnung ein beispielsweise.
Für unser Grundwasser gilt aktuell eine Nitratobergrenze von 50 Milligramm Nitrat je Liter Wasser. Dieser Wert, der gilt europaweit und geht auf eine EU-Richtlinie zurück. Der Großteil unseres Trinkwassers wird aus dem Grundwasser gewonnen. Wenn das zu hohe Nitratwerte hat, müssen die Wasserversorger reagieren und die Nitratbelastung im Grundwasser senken. Denn Nitrat kann im Körper unter Umständen zu Nitrit umgewandelt werden. Und das ist gesundheitsschädlich, vor allem für Säuglinge. Auch der Stickstoff in der Gülle kann zum Problem werden.
Es kann auch Stickstoff in die Oberflächengewässer gelangen. Dort führt es dann zu einer Eutrophierung. Eine Eutrophierung ist letztlich so eine Art ungewollte Düngung unterschiedlicher Ökosysteme. Das können Wälder sein, das können Wiesen sein, das können Moore sein, das können aber auch eben Gewässer sein wie Seen, Flüsse, Bäche und so weiter und so fort. Und wenn Sie die halt ungewollt und unkontrolliert düngen, dann führt es immer zu einer Veränderung der Artenzusammensetzung. Und es entsteht eben auch im Rahmen der Düngung auch Ammoniak, eine gasförmige Stickstoffverbindung, beeinträchtigt die Luftqualität. Und Ammoniak breitet sich eben auch über die Atmosphäre aus und führt dann eben auch wieder zu einer Eutrophierung terrestrischer Ökosysteme mit den schon genannten negativen Effekten.
Wie groß ist denn aktuell das Ausmaß dieser Überdüngung in Deutschland nach Ihren Erkenntnissen?
Wir haben insgesamt einen Gesamtbilanzüberschuss im fünfjährigen Mittel von aktuell 77 Kilogramm Stickstoff pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Das heißt also, wenn wir uns einfach nur den landwirtschaftlichen Bereich angucken und dann die Nährstoffbilanz erstellen, also alles gucken, was wird in den landwirtschaftlichen Bereich rein importiert an Nährstoffen und was wird abgeführt in Form von Produkten beispielsweise, dann haben Sie einen Bilanzüberschuss. Und dieser Bilanzüberschuss, das ist also der Stickstoff, der irgendwo in die Umwelt gelangt ist oder den Sie irgendwo gedüngt haben, der aber nicht von den Pflanzen aufgenommen wurde. Und das sind 77 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr. Das ist ein relativ hoher Wert nach wie vor. Der hat sich aber in den letzten Jahren deutlich verbessert.
An rund 26% der Messstellen in Deutschland ist der Nitratwert aktuell zu hoch, erklärt Ehlers. Rund ein Viertel unseres Grundwassers ist also mit Nitrat belastet. Der Wert ist laut Umweltbundesamt leicht rückläufig. Jetzt würden wahrscheinlich einige Landwirtinnen und Landwirte sagen, stopp. Es ist ja nicht nur die Landwirtschaft, die durch Düngung beispielsweise zu Rückständen im Wasser führt, sondern auch Industrie- oder Kläranlagen. Inwieweit lässt sich denn feststellen, wie groß tatsächlich der Anteil der Landwirtschaft an den Nitratrückständen ist?
Also zum einen können Sie ganz einfach beobachten, wenn Sie sich die unterschiedlichen Messstellen ansehen, dann sehen Sie, dass Messstellen, die unter landwirtschaftlichen Nutzenflächen befinden, dass die überdurchschnittlich häufig und stark mit Nitrat belastet sind im Vergleich zu Grundwassermessstellen, die unter Forst, Wald oder Siedlungsfläche stehen. Das ist das eine. Richtig ist, Sie können das nicht genau messen, dann müssten Sie ja das Nitrat im Grundwasser unterscheiden können. Das ist aus der Landwirtschaft und das kommt aus einer anderen Quelle. Sie können das aber ganz gut modellieren und die Modellierungsergebnisse sagen, dass rund 75% der gesamten modellierten Einträge in die Gewässer aus der Landwirtschaft kommen. Beim Stickstoff und beim Phosphor sind es so 30-35%.
Demnach sind also die Rückstände aus der Landwirtschaft Hauptursache für erhöhte Nitratwerte im Grundwasser. Die Belastung des Grundwassers mit Stickstoff und Nitrat hat sich in den letzten Jahren jedoch leicht verbessert. Knut Ehlers führt das auf verschiedene Maßnahmen zurück.
Also zum einen haben wir in den letzten Jahren mehrfach unsere Düngegesetzgebung novelliert und verschärft. Das ist vorrangig auf externen Druck hin von Seiten der EU-Kommission geschehen, weil Deutschland wegen Verstoßes gegen die Nitratrichtlinie angeklagt wurde von der EU-Kommission und für schuldig gesprochen wurde. Also wir mussten auf diesen externen Druck hin unsere Düngegesetzgebung novellieren und verschärfen.
Das Urteil der EU sorgte 2018 für viele Diskussionen in der Landwirtschaft und darüber hinaus. Damals verpflichtete der Europäische Gerichtshof Deutschland, die Nitratbelastung im Grundwasser deutlich zu reduzieren. Die bisherigen Maßnahmen seien nicht ausreichend, so die EU damals. Seitdem wurde das Düngerecht bei uns, insbesondere die Düngeverordnung, mehrfach überarbeitet. Auch in der Tierhaltung habe sich so manches verändert, sagt Ehlers.
Also die Tierbestände haben sich reduziert, auch das führt natürlich zum verminderten Wirtschaftsdüngeranfall und dementsprechend dann in der Regel auch zu geringeren Stickstoffverlusten aus dem landwirtschaftlichen Sektor heraus. Auch Düngemittel sind in den letzten Jahren teurer geworden. Vermutlich wird das auch eine Auswirkung gehabt haben. Insgesamt ist es wahrscheinlich ein ganzes Bündel an unterschiedlichen Auswirkungen, die sich hier abbilden.
Die Richtung stimmt also offenbar. Die Tierhaltung sei dabei der entscheidende Hebel, um Umweltbelastungen durch Gülle und Gärreste zu reduzieren.
Ganz grundsätzlich kann man sagen, nach wie vor und dauerhaft ein Problem wird sein, die starke Tierhaltungskonzentration in einzelnen Veredelungsregionen in Deutschland, wo es immer das Problem geben wird, neben vielen anderen Problemen, dass halt hier aus diesem Bereich sehr viele Nährstoffe gasförmiger Art und auch natürlich über die Gewässer hinweg in die Umwelt gelangen. Hier wäre natürlich ganz grundsätzlich eine bessere Verteilung der Tierbestände auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland sinnvoll. Das ist allerdings eher ein relativ dickes Brett.
Nicht alle Landwirtinnen und Landwirte halten Tiere. Und die Zahl und die Größe der tierhaltenden Betriebe sind regional sehr unterschiedlich. Aber trotzdem gelten für alle Bauern die gleichen Gesetze. Das sei ein Problem, sagt der Wissenschaftler.
Das sind alles Maßnahmen, die natürlich wirken, so die allerdings aber auch die Landwirtinnen und Landwirte alle in so eine Art Kollektivhaft nehmen. Das heißt also, diese Vorgaben gelten mehr oder weniger für alle. Das ist so ein bisschen relativiert durch die letzte novellierte Düngegesetzgebung von 2020. Da haben wir ja dann rote Gebiete definiert. Rote Gebiete sind Gebiete, wo die Grundwasserkörper besonders stark durch den Nitrat belastet sind. Aber auch in diesen roten Gebieten selber müssen dann wieder alle Landwirtinnen und Landwirte verschärfte Düngeregeln einhalten.
2020 mit
Davon kann Landwirt Achim Sander ein Lied singen. Er hält rund 1000 Schweine in Bad Sassendorf-Lohne und betreibt mit einem anderen Landwirt zusammen eine Biogasanlage. Gülle und Gärsubstrat bekommt er also frei Haus. An Dünger fehlt es ihm nicht, aber an der Möglichkeit, ihn zu nutzen. Denn seine Flächen sind sogenannte rote Gebiete.
Bedeutet 20% weniger Düngung, weil die Nitratwerte im Grundwasser hier leicht erhöht sind.
Wie lange ist das schon rotes Gebiet hier?
Seit 3 Jahren.
Im Jahr 2022 hat sich die Anzahl roter Gebiete in Deutschland mehr als verdreifacht. Im Kreis Soest hat sie sich sogar vervierfacht. Bei uns sind inzwischen 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche rotes Gebiet. 2022 waren es noch 7%. Die Ursache für diesen rapiden Anstieg liegt aber nicht in gleichermaßen gestiegenen Nitratwerten, sondern in einer geänderten Berechnungsgrundlage für rote Gebiete. 2022 wurde die verschärft. Seitdem gelten mehr Flächen als besonders belastet, wie die von Landwirt Achim Sander.
Ich bin mir im Moment nicht so sicher, ob die Auflagen richtig sind, weil es ja Punkteinträge auch von vielen anderen Verursachern gibt. Und der gesamte Grundwasserkörper wird hier danach beurteilt, ob es an bestimmten Messstellen zu erhöhten Werten gekommen ist, ohne zu gucken, woher diese Werte kommen. Und ich glaube, es würde mehr Sinn machen, auch nach den Flächen zu schauen, wie tiefgründig sind die, wie groß ist die Gefahr des Nährstoffaustrages dort wirklich und nicht so pauschal ein ganzes Gebiet 20% weniger zu belasten.
Für rote Gebiete gelten besonders strenge Düngerauflagen. So muss Landwirt Achim Sander den Dünger auf seinen Flächen um 20% reduzieren. Diese Einschränkung hält er für zu weitreichend.
Wie meinst du das? Wie könnte man das machen, bei den Flächen da konkreter gucken?
Ja, es ist ja, gerade was diesen Bereich Bad Sassendorf angeht, klar, dass wir hier Flächen haben, die flachgründig sind, Kalksteinverwitterungsböden, wo die Auswaschungsgefahr vielleicht höher ist und andere Flächen, die tiefgründig sind, wo diese Gefahr meines Erachtens nicht so besteht.
Und das heißt, es wäre aus deiner Sicht besser, wenn man das flächenspezifischer machen könnte, dass man sagt, das Feld ist rot, das aber nicht und nicht so groß, oder verstehe ich das richtig?
Genau, und zumal wir ja sowieso für jeden Schlag eine spezifische Düngebedarfsermittlung machen müssen und auch genau geguckt wird, was wird wo gedüngt, wäre das eigentlich sinnvoll. Und so wird alles über einen Kamm geschoren und ich halte das für wenig zielführend.
Achim Sander wünscht sich eine differenziertere Betrachtung, was die Ursachen für erhöhte Nitratwerte angeht.
Ich glaube schon, dass in bestimmten Bereichen, gerade dort, wo intensive Viehhaltung war, vielleicht das in der Vergangenheit etwas überzogen wurde. Aber hier bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ja gerade in den neuesten Erhebungen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie gesehen haben, dass zum Beispiel beim Phosphor die Punkteinträge in den Gewässern andere Ursache haben als die der Landwirtschaft und da ist es dann schon frustrierend, wenn die Landwirtschaft dafür zur Rechenschaft gezogen wird durch immer mehr Maßnahmen, obwohl sie selber gar nicht der Verursacher ist.
Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass es flächenspezifischer betrachtet wird, dann ist uns allen wahrscheinlich deutlich mehr geholfen.
Diese Kritik teilen viele Landwirtinnen und Landwirte. Sie halten die Messverfahren, mit denen die roten Gebiete im Moment bestimmt werden, für zu ungenau. Deutschlandweit klagen deshalb Bauern gegen die Düngeverordnung und fordern eine Neuberechnung der roten Gebiete. Auch die Landwirte aus dem Kreis Soest, die Flächen in roten Gebieten bewirtschaften, haben sich für den Rechtsweg entschieden. Sie fordern eine gerichtliche Überprüfung der Messverfahren, die die roten Gebiete festlegen. Das Verfahren ist aktuell vor dem Oberverwaltungsgericht Münster anhängig. Ob und wann über den Antrag entschieden wird, steht noch nicht fest. Nitrat im Grundwasser sorgt also für viel Ärger. Auf Seiten der Landwirtschaft, aber auch auf Seiten der Wasserversorger. Denn sie müssen ja für das Trinkwasser sorgen, das bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten darf. Damit das gelingt, kooperieren viele Wasserversorger und Landwirte inzwischen miteinander. Zum Beispiel im Altkreis Lippstadt. Hier arbeiten die Stadtwerke eng mit der heimischen Landwirtschaft zusammen.
So. Nehmen Sie Platz.
Dankeschön.
Ich treffe Martin Sandknob. Er ist Betriebsleiter bei den Stadtwerken Lippstadt und hier unter anderem für die Wassergewinnung zuständig. Er erzählt mir, wie die Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und den Wasserversorgern im Altkreis entstanden ist.
In den 80er Jahren waren die Nitratwerte in Lippstadt, vor allen Dingen im Einzugsgebiet Eickelow, sehr hoch. Wir haben mal nachrecherchiert, also wir hatten damals im Sommer 40 bis 50 Milligramm pro Liter Nitrat. Also der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Und nach Starkregenereignissen, dann erhöht sich der Nitratwert teilweise auf 100 Milligramm. Und da war also Handlungsbedarf. Und deshalb ist dann 1993 die Kooperation gegründet worden.
Sie sagten, in den 80er, 90ern 50 Milligramm war da häufiger. Konnten Sie dann als Wasserversorger das trotzdem nutzen für die Trinkwasserversorgung?
Ja, wir haben ja in Lippstadt das große Glück, dass wir drei Wasserwerke haben. Einmal das Wasserwerk Lipperbruch, wo die Nitratbelastung nicht hoch ist. Da haben wir nur 2 Milligramm pro Liter. Und das Wasserwerk Fichten ist ein kleines Wasserwerk und eben das Wasserwerk Eickelow, wo wir die Probleme haben. Und dadurch, dass das Wasser gemischt wird, reduziert sich dann der Nitratwert.
Das heißt, an anderen Messstellen sind es nur 2 Milligramm?
Ja, wir haben, unser Zentralwasserwerk ist Lipperbruch. Und da werden 75% der gesamten Wassermenge gefördert. Und wir haben da 160 Hektar Eigenland. Und da wird nur extensive Landwirtschaft betrieben.
Die Kooperation zwischen Wasserversorgern und Landwirtschaft gibt es schon seit über 30 Jahren. Im Rahmen der Zusammenarbeit bezahlen die Stadtwerke beispielsweise einen Fachmann bzw. eine Fachfrau, aktuell ist es eine Expertin, die die teilnehmenden Landwirte in Sachen bedarfsgerechter Düngung berät.
Der Berater wird im Prinzip von den Stadtwerken oder von der Kooperation bezahlt, ist aber angestellt bei der Landwirtschaftskammer Haus Düsse. Und der macht eigentlich die ganze Arbeit. Der macht die Beratung, der nimmt N-Min-Proben und so weiter zum Beispiel. Und wir haben also im Gebiet der Kooperation ja 201 Betriebe, die mitmachen. Das sind 95%. Also das ist schon ein großer Erfolg und die große Akzeptanz ist auch da.
Lohnt es sich? Wie hat es sich entwickelt seitdem, die Nitratwerte im Grundwasser?
Die ersten Jahre sind die Nitratwerte stark zurückgegangen. Ne? Und dann aber war so ein Knackpunkt 2010, da wurden die Flächenstilllegungen aufgehoben vom Gesetzgeber. Da hat man die ganzen Flächen, die stillgelegt waren, wieder aktiviert und da hat sich dann der Nitratwert wieder um 10% erhöht. Seitdem hat er sich nicht großartig verändert und liegt ja momentan so bei 30 bis 40 Milligramm pro Liter im Sommer und 45 Milligramm pro Liter im Winter. Also der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter wird eigentlich nicht mehr überschritten.
Im Sommer sind die Nitratwerte in Boden und Wasser grundsätzlich niedriger als im Winter. Denn im Sommer wachsen die Pflanzen und nehmen mehr Nährstoffe auf. Deshalb die unterschiedlichen Werte. Laut Stadtwerken Lippstadt ist der Nitratwert in 15% des Grundwassers noch zu hoch. Ein Wert deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 26%. Die Kooperation hier scheint also ein Erfolgsmodell zu sein.
Ist das ein Wert, mit dem Sie zufrieden sind?
Ja, er könnte natürlich noch niedriger sein. Wie gesagt, wir haben eine gute Beraterin und wir sind da voller Hoffnung, dass wir da das Niveau wenigstens halten können. Die Landwirte haben auch ihre Engpässe, die müssen auch wirtschaften, ist auch klar. Solange wir diese Werte halten können, sind wir schon ganz zufrieden.
Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Gülle für diesen Podcast zu beschäftigen, da dachte ich ehrlich gesagt, ja gut, was willst du da groß erzählen? Das ist eben Tierkot und Urin, der lässt die Pflanzen schön wachsen, gut, stinkt ein bisschen, ja, fertig. Ja, das stimmt erstmal auch, aber ihr habt's gemerkt, wie so oft ist die Realität deutlich komplexer. Für mich ist Gülle ein faszinierendes Beispiel für diese Komplexität der Landwirtschaft. Denn einerseits ist Gülle ja genau das, was die Gesellschaft häufig fordert. Sie ist natürlich, ökologisch, effektiv und ressourcenschonend. Im Vordergrund der Diskussion stehen dann aber doch oft die negativen Auswirkungen und Probleme in Sachen Gülle. Und diese Diskussion, die ist auch durchaus berechtigt, denn zu viel Gülle auf den Feldern ist schädlich. Um dieses Problem zu lösen, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei uns viel passiert. In der Technologie auf den Feldern, in der fachlichen Praxis und in den Gesetzbüchern. Mit Erfolg, denn das muss man auch festhalten, die Nitratbelastung in unserem Grundwasser, die ist rückläufig, aber nur leicht. Ob die aktuellen Gesetze und Maßnahmen in Sachen Gülle wirklich ausreichen, das wird sich wohl erst in einigen Jahren zeigen. Denn Wasser und Böden, die sind geduldig. Fest steht, dass Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft da an einem Strang ziehen müssen, um dieses komplexe Problem endgültig zu lösen. Und die Kooperation von Wasserversorgern und Landwirten wie in Lippstadt ist für mich so ein Beispiel, wie da eine Zusammenarbeit gelingen kann. Das war Folge 18 von Ehrensache. Und falls ihr Kritik, Lob oder Themenvorschläge habt, meldet euch doch gerne. Das geht zum Beispiel auf Instagram ganz einfach unter Ehrensache mit AE geschrieben unterstrich Podcast. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, wenn wir uns hier in 4 Wochen wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?